Herzlich willkommen heute im Podcast mit Anne Schüller. Hallo Anne.
Hallo Martin.
Schön, dass du dir Zeit nimmst.
Gerne.
Ich denke oft an dich, nicht nur, weil ich dich online viel sehe, sondern ich blätter.
Junge Männer denken an mich, ist das schön, dass ich das noch erleben darf.
Ich denke an dich, Anne, und ich nehme mir ein Buch von dir her.
Ja.
Und das ist meine extra Dosis Motivation, wenn ich es brauche, ob das in einem Projekt ist, in einer Firma. Du bist eine Zukunftsoptimistin, du bist eine Übermorgen-Gestalterin. Das sind die Namen, die du dir teilweise selber gibst, die ich dir gebe. Ist das richtig?
Ja, ja. Mach mal weiter, ist alles gut.
Und jetzt hast du ein Buch gemacht, ein neues Buch herausgebracht, und zwar Zukunft meistern, das Trend- und Toolbook für Übermorgengestalter. Mhm. Und das ist im Gabal Verlag erschienen. Und da nimmst du uns mit auf eine Entdeckungsreise, wie wir Zukunft verstehen können, wie wir sie auch gestalten können.
Richtig.
Was sind da die großen Themen für unsere Zukunft, die uns alle betrifft, Anne?
Ja, also zunächst mal gilt es im allerersten Schritt, Zukunft überhaupt zu verstehen. Zu erkennen, zu verstehen auch, welche Auswirkungen hat das auf uns alle, auf die Gesellschaft, auf die Menschheit, auf die Wirtschaft, auf uns als Unternehmen und auch auf jeden Einzelnen. Und dann im unternehmerischen Kontext geht es dann um die drei großen Handlungsfelder, die zu definieren sind, die sich aus diesen Megatrends heraus entwickeln. Und die drei Handlungsfelder, die ich an der Stelle sehe, das ist natürlich an erster Stelle Nachhaltigkeit. Ja, warum tue ich das allem voran an die erste Stelle, wenn es uns nicht gelingt, unseren Planeten bewohnbar und als schönen Ort zu bewahren, dann ist alles andere eh egal. Und der zweite Aspekt ist eben die Transformation. Ja, das betrifft natürlich die digitale oder die technologische Transformation. Das muss aber in einem ersten Schritt auch bedeuten, organisationale Transformationen. Ja, weshalb so viele Unternehmen heute nicht in die Zukunft gehen können, springen können. Das hat sehr viel damit zu tun, dass sie noch in den unternehmerischen Strukturen aus dem tiefsten letzten Jahrhundert sind. Und solange das nicht angegangen ist, brauchen wir uns über die anderen Dinge auch nur theoretisch Gedanken machen, weil in der Praxis kriegen wir sie nicht so und nicht so schnell umgesetzt, wie es die Zukunft, diese Hochgeschwindigkeits-Wildwasser-Zukunft, so nenne ich die ja, wie es die braucht, also Transformation, auch organisationale Transformation und dann eben auch Transformation der Geschäftsmodelle in Richtung Eco-Business-Systeme.
Bleiben wir mal bei den ersten zwei.
Das dritte ist Innovation. Ja, weil die Folge daraus ist, wir müssen wirklich die großen Informationen angehen, nicht die kleinen Innovationchen. Ja, hier noch ein paar PS, dort noch ein hübscheres Produkt, bisschen mehr Farbe, bisschen mehr Inhalt, Preis rauf, Preis runter. Und wir bleiben aber im Alten, wir verbessern die Vergangenheit. Das darf es eben nicht sein. Das passiert in vielen Unternehmen. Wir müssen wirklich Innovation. Und zu der Innovation gehört eben auch Zukunftsbilder kreieren und rechtzeitig beginnen. Die Unternehmen beginnen zu spät mit ihren Innovationen. Das sind die drei großen Handlungsfelder: Nachhaltigkeit, Transformation, Innovationsstückchen auch jetzt schon mit den Inhalten, die ich darin sehe.
Bei der Nachhaltigkeit sprichst du sogar von der regenerativen Nachhaltigkeit, also nicht nur eine Verlangsamung von der Umweltzerstörung, die wir momentan produzieren, sondern wirklich wieder zurückkommen, stimmt das?
Ja, ja, also das siehst du genau richtig. Wir sprechen ja alle immer von Netto Null. Ja, das heißt, wir wollen eben auf einen Zustand kommen, der einfach klimatisch uns die Möglichkeit gibt, die Erde zu erhalten, aber wir müssen sie regenerieren. Es muss wieder besser werden. Ja, also die Ressourcen müssen nachwachsen, die Wälder müssen nachwachsen. Mit dem Wasser muss man ganz anders umgehen. Es reicht nicht nur, ich sag mal, so ein bisschen Plastik aus den Flüssen zu fischen, um die ein bisschen sauberer zu machen. Also wir müssen da ganz andere Dinge tun, um diese Regeneration wieder reinzubekommen. Das ist der nächste Schritt. Ja, und bei Nachhaltigkeit sehe ich eben auch als zweiten großes Thema, das gehört dann mit dazu, zu regenerativ. Wir müssen in die Circularity-Wirtschaft hineinkommen. Ja, wir sprechen im Moment ja alle, das überdeckt ja alles, dieses Klima- und Energy-Thema überdeckt jetzt alles. Und was wir in Wirklichkeit aber brauchen, ist Circularity. Das heißt, wir müssen zu einer Wirtschaft kommen, wo die Ressourcen, die ich der Erde entnehme, zirkulieren. Ja, und das Dramatische ist, die Zahl ist jetzt ganz neu vom World Circularity Report kommen die. Wir haben auf der Welt nur 7,2% Circularity. Und die Zahlen sind in den letzten Jahren, 5 Jahren schlechter geworden. Ja, das heißt, alles, was die Unternehmen uns erzählen, wir sind ja dran und wir tun und wir machen schon, und die sind überhaupt nicht dran. Die machen in Wirklichkeit weiter wie bisher. Die großen Industrien, ja, nutzen die Erde weiter aus. Und das bedeutet 7,2%, das bedeutet 97,8% dessen, was wir der Erde entnehmen, wird vernichtet, wird in Verbrennungsanlagen verbrannt, für immer verbrannt. Es geht auf die Elektroschrottmüllhalden, es geht als Plastik ins Meer. Also wir verlieren sozusagen die ganze Zeit fast die komplette Substanz. Und das ist dramatisch. Also dessen sind sich viele Menschen gar nicht bewusst, weil alles im Moment, wie gesagt, noch von der Klimadiskussion überlagert wird. Und das muss das große Ziel dann sein in einem im nächsten oder eigentlich schon längst begonnen haben. Ja.
Wir müssen sofort beginnen, sozusagen umzudrehen und in einen Kreislauf zu kommen. Da nimmst du die Unternehmen sehr stark in Verantwortung. Du hilfst aber auch den Unternehmen, also durch deine Bücher, durch deine Vorträge. Du hilfst, aber du sagst da auch, es gibt die Toolsets, wir müssen es tun. Es muss ein Commitment her.
Ja, also die Tools sind alle da. Ja, also viele, oft werden die Prozesse, oft kennen die Unternehmen die Prozesse noch nicht. Die Tools sind alle da. Ja, das, was ich in vielen Unternehmen, also ich nehme jetzt mal die kleinen mittelständischen Unternehmen, die nehme ich raus, also speziell in Österreich, du hast ja sehr viele österreichische Hörer auch, da haben wir auch sehr viele Unternehmen. Ich finde, insgesamt ist Österreich auch schon weiter und hat auch ein großes Interesse, ja, also nicht nur zu, also die wunderschöne Alpenwelt jetzt mal als Beispiel, nicht nur zu erhalten, sondern eben auch zu regenerieren, dass da vieles wieder hinkommt, was einfach jetzt weg ist. Da gibt es gute Gründe, das als Land und als Wirtschaft, Landeswirtschaft auch zu favorisieren. Und umso mehr müssten wir es natürlich in Deutschland tun, weil wir sind Deutschland die 4. Volkswirtschaft der Welt. Ja, man denkt immer, wir sind so klein, die Chinesen sollen erstmal. Wir haben in Deutschland die 4. Volkswirtschaft der Welt. Das heißt, wenn wir etwas tun, das kann unglaublich viel bewirken. Und speziell Deutschland ist extrem hinten dran. Ja, ganz viel eben Ankündigungsfanfaren, so tun als ob, ja, wir wollen in 2030 und in 2040 und in 2050. Und wenn man hinter die Kulissen schaut, und das machen ja Gott sei Dank auch genügend Investigative, dann sieht es eben ganz anders aus. Ja, die alten Technologien, die werden erhalten, weil das ist das Kapital, was da drin steckt. Das ist das entsprechende Interesse, also sozusagen das Investment zu erhalten, das da drin steckt und noch maximal rauszuholen, solange es geht. Und dadurch sind wir eben einfach so unglaublich spät dran und das ist kaum mehr einzuholen. Und man hat durchaus Grund zur Sorge.
Man hat Grund zur Sorge, aber dann sprichst du ja auch die richtigen Menschen an. Auch im zweiten Feld in der Transformation lese ich in deinem aktuellen Buch, dass du sagst, die Führungskräfte sind in der Verantwortung. Und ich glaube, du meinst damit alle Führungskräfte. Ja. Ich glaube, du meinst das ganz breit. Wir sind alle hier Gestalter unserer Zukunft. Ja. Und denen gibst du Toolsets an die Hand, denen gibst du auch Motivation, da auch nicht aufzugeben. Das ist ein großer Teil dieses Mindsets in der Transformation, oder?
Ja. Also ich sag mal, von dieser organisationalen Transformation, da spreche ich ja, rede ich mit dem Mund fusselig. Ich komme aus dem Rheinland, so reden wir da. Ich rede mit dem Mund fusselig, man kann das Bild aber, glaube ich, ganz gut verstehen. Ja. Seit ungefähr 10 Jahren, weil ich komme aus dem Touchpoint Management, Customer Journey, Customer Experience Management, aus der Ecke komme ich ja ursprünglich und habe dazu also schon vor vielen Jahren Bücher geschrieben und habe gesehen, also der wahre Bremsklotz ist immer die organisationale Struktur. Das sind im Wesentlichen die Top-Down Hierarchien, also durch Organigramme eben auch bildlich dargestellt. Ja, die Unternehmen sagen ja immer, wir sind ja gar nicht mehr so. Ich sage, guck euch euer Bild an. Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Und das Zweite sind eben die Silostrukturen. Und solange wir das nicht weghaben, kriegen wir weder eine gute Digitalisierung, noch eine gute Nachhaltigkeit, noch eine gute Customer Experience hin. Und das Problem ist eben, dass die Top-Manager nicht an dem Ast sägen wollen, auf dem die sitzen. Die reden zwar, also verbale Aufgeschlossenheit bei anhaltender Verhaltensstarre, so nenne ich das ja auch, die tun immer so, als ob, aber die tun in Wirklichkeit nichts. Ja, das heißt also, ich habe da langsam die Hoffnung ausgegeben, weil es ist schon zu lange, dass wir drüber reden. Wir haben die Digitalisierung verschlafen, wir sind dabei, die Nachhaltigkeit zu verschlafen. Und ich denke, die einzige Chance ist, aus der Mitte des Unternehmens heraus Dinge zu verändern. Und deswegen richte ich mich eben nicht nur an die Top-Führungskräfte, sondern an jeden Menschen im Unternehmen, der Übermorgengestalter ist, das in sich trägt oder es gern sein möchte, seins zu tun, die ersten Schritte zu beginnen, schon mal anzufangen, was geht, um es in die richtige Richtung zu transportieren. Das ist mein Appell. Jeder kann etwas tun. Wenn alle auf die anderen zeigen, da passiert nichts. Wenn jeder aber erste Schritte tun, und das machen knapp 9 Millionen in Österreich und das machen ungefähr 85 Millionen in Deutschland, dann ist schon eine Menge bewegt.
Und dann kämpfen wir auch gut gegen einen Begriff, nämlich die prozessadipöse Organisation. Das habe ich mir gemerkt. Also überladene, verstopfte Prozesse, ja, an denen wir auch dran halten. Was kann das dritte Feld Innovation tun? Du hast geschrieben, jeder soll sich ein Future Lab machen, jeder soll in die Zukunft sehen, jeder soll ein Bild haben, denn nur wer ein Bild hat, kann auch gestalten. Sag uns natürlich da mehr dazu, wie wir das tun können, bitte.
Also Zukunftsbilder, dahinter steckt natürlich ein Prozess. Wie kreiere ich ein Zukunftsbild? Das Zukunftsbild ist das, mein Zielszenario sozusagen als Unternehmen, wo sehe ich mich als Unternehmen in der Zukunft? Und wenn ich dieses Zielbild nicht habe als Unternehmen, dann weiß ich gar nicht und meine Mitarbeiter und auch meine Führungsmannschaft weiß nicht, wo sie hinlaufen soll. Das ist wie beim Navi. Dem muss ich eingeben, das Ziel, dass das Navi mir sagen kann, so und so und wenn hier nicht, dann da entlang, um dann auch schließlich anzukommen. Und die meisten Organisationen haben dieses Zielbild überhaupt nicht. Also man spricht ungefähr von 3/4 aller Organisationen, die kein Zielbild haben. Das weißt du wahrscheinlich mindestens genauso gut, weil du arbeitest ja auch an diesem Thema ganz und mit Recht eben ganz, ganz intensiv. Was ist deine Zahl? Was schätzt du? Wie viele Unternehmen haben kein Zukunftszielbild?
Die Zahl, die du sagst, stimmt sicher. Und das Problem ist, die eins haben, ist die Frage, leben sie es? Wie ist es entstanden? Ist es ein Abbild der Organisation oder ist es was im kleinen Kämmerchen zusammengezimmertes?
Ja, genau. Und ist es einfach ein Fortschreiben dessen, was das Unternehmen heute ist? Oder ist es wirklich ein Bild der Zukunft, wo man sich dann überlegt, rückwärtsgehend, was muss ich wann getan haben, damit dieses Zukunftsbild überhaupt Wirklichkeit werden kann? Das ist der zweite Aspekt, dass es einfach nicht linear fortgeschrieben wird aus der Vergangenheit heraus, sondern aus der Zukunft entwickelt, diese Schritte zurückmachen, Regnose oder da gibt es mehrere Begriffe dafür, Retropolation, um dann eben einfach sich sehr früh entscheiden, was sind die ersten wesentlichen Schritte, Innovationen, die wir eben früh auch wirklich angehen müssen, damit sie dann in der Welt sind, wenn die Zeiten, diese schnellen Zeiten, wenn die diese Innovation auch erforderlich machen. Also ein klassisches Unternehmen hinkt der Entwicklung immer hinterher. Immer. Ja, aus guten Gründen natürlich. Ich weiß nicht, ob wir die Zeit haben. Wir können natürlich auch, es ist immer ein bisschen blöd, wenn ich einfach nur so Anschuldigungen in den Raum stelle, sondern eine Begründung, weshalb, wieso, ist immer ganz gut. Das ist ja auch für die Selbstreflexion des Managements wichtig. Weshalb ist das eigentlich so? Ja, ich nehme da ganz gerne dieses Beispiel, das kennst du mit Sicherheit, der Segelschiffe. Als die Dampfschiffe aufkamen, haben die Segelschiffe auf einmal alt ausgesehen, die waren zu langsam. Ein Segelschiffbauer kann aber nur Segelschiffe, der kann keinen Dampf. Was macht der? Der intensiviert das, was er schon kann, noch ein Segel obendrauf, um schneller zu werden und kann trotzdem das Rennen nicht gewinnen. Ja, und das ist diese Disruption, das ist ja die verschärfte Transformation, das gelingt einem klassischen Unternehmen fast nie. Und dann hat es nur noch eine Möglichkeit, eben sich Startups ins Haus zu holen, weil also auch diese Labs da, die Innovation Labs, die man dann irgendwo schick bei euch in Wien, bei uns in hauptsächlich in Berlin gemacht haben, also völlig weg, abgekapselt, weit weg, das hat niemals das alte Unternehmen befruchten können. Und darum geht es ja. Aus dem guten Alten, verbunden mit dem sehr experimentellen Neues, etwas zu machen, was das Unternehmen in die Zukunft bringt. Ich kann ja Gutes, Altes bewahren. Ich muss ja nicht alles über den Haufen werfen. Aber das ist oft sehr wenig, was man wirklich dann groß mit in die Zukunft, in diesen großen Rucksack nehmen kann. Und in diese Richtung geht dann Innovation. Und dahinter stehen auch wieder Prozesse. Ich muss dann die Prozesse kennen können. Und sie auch quer durchs Unternehmen, und das ist eben das, was du auch angedeutet hast, das wird ja dann oft oben so die Strategie, das ist dann immer Boardroom, das ist dann immer, wir tun uns da die 10 wichtigen Leute im Unternehmen zusammen. Und ich sage immer, Leute, die Menschen, die am wenigsten wissen, was in der Zukunft passiert, das sind die C-Level-Leute. Weil das sind ja keine Zukunftsexperten. Ich muss mir die Menschen an Bord holen, in den Boardroom, in die Entscheidungsphasen reinholen, die mir sagen können, was die Zukunft womöglich bringt. Und das sind Externe, die sich massiv mit der Zukunft beschäftigen. Und das sind die jungen Menschen, die eben hier ein Interesse daran haben, weil es deren Welt ist, in der die leben und in die wir uns hineinbewegen. Ja, das heißt, ich brauche ja ganz viele wirklich Top-Talente, wirklich intelligente, engagierte Übermorgengestalter, Junge, die brauche ich im Boardroom. Dann geht was weiter, sonst veräppt das alles.
Großes Problem ist auch die Incentivierung. Man ist vielleicht auf 3 Jahre auf den eigenen Vertrag konzentriert und ist gar nicht incentiviert auf die Zukunft. Nein. Aber du sprichst an, dass die jungen Menschen das sehr wohl sind. Ja. Und die wollen auch etwas machen, was wir vereinbart haben, was ich ansprechen darf. Sie wollen auch ihr digitales Leben in der Zukunft optimieren. Ja. Ich habe in der Vorbereitung dich gebeten, einfach deine Welt, wo du nicht nur im Digitalen bist, da bin vielleicht ich ein bisschen mehr, aber deine Erfahrungen einmal zu matchen mit dem Begriff des digitalen Humanismus, ja, mit der von dir schon angesprochenen Corporate Digital Responsibility. Wo resoniert das bei dir? Welche Trigger werden da ausgelöst? Ja. Digitalisierung, Technologie, nicht seiner selbst willen, nicht der Technologie willen, sondern es muss einen Nutzen haben. Vielleicht für deine drei Zukunftsfelder?
Ja, also zunächst mal, Technologie an sich ist ja wertneutral. Ja, die wird erst da durch die Verwendung, wie verwenden wir Technologie, wird sie eben in ein gutes oder in eine gute oder schlechte Bahn geleitet. Und also ich glaube, es gibt nur 2, 3 grundsätzliche, du hast mehr, ich habe leider dein interessantes neues Buch noch gar nicht lesen können, das ist aber schon bei mir jetzt ganz weit vorne gespeichert, Glückwunsch auch, es ist immer ein großes Ding, ein Buch zu schreiben, das sieht man den Büchern gar nicht an, wie viel Zeit und wie viel Hirnschmalz die auch wirklich brauchen. Und habe ich den Faden verloren. Ja, Digitalisierung. Geht
sehr stark in die künstliche Intelligenz, in die neuen Welten der Digitalisierung.
Genau. Und Digitalisierung darf eben den Menschen nicht schaden. Ich glaube, das ist mit Abstand das Wichtigste und soll dem Menschen helfen, ja, die Zukunft besser zu machen. Und das sind die wesentlichen Dinge. Und ich sage mal, Entwickler, der will im Grunde genommen oft auch wie ein Wissenschaftler, der will einfach nur zeigen, was geht. Ja, und dann muss eben dort bereits in der Phase des Entwicklers, des Unternehmens eben dieser Langzeiteffekt mitbedacht werden. Ja, wir haben ja oft am Anfang einer Technologie, sehen wir ja vor allen Dingen den Nutzen. Und dann gibt es auf einmal dunkle Gestalten, die aufspringen, weil sie da für sich eben nicht nur Nutzen sehen, sondern auch Macht sehen oder Geld sehen. Und die springen dann auf und verändern es zu etwas sehr, sehr Dunklem und sehr, sehr Düsterem. Und an der Stelle müssen natürlich auch sehr frühzeitig die Dinge erkannt werden und Regularien in die Welt. Und das muss auch wieder so eine Gratwanderung sein. Ja, wir dürfen das Gute an diesen Technologien, KI zum Beispiel, dürfen wir nicht behindern und müssen aber das Schlechte, was sie uns womöglich bringt, für die Menschheit, für den Planeten, müssen wir verhindern. Und das sind immer so Gratwanderungen, die wir gehen müssen und Adjustierungen, die wir ständig treffen müssen. Und da gibt es eben einfach auch eine große Verantwortung. Und diese große Verantwortung, die sehe ich, weil den jungen Menschen, denen geht es nicht nur um maximales Geld, maximales Prestige, maximalen Status, sondern denen geht es viel mehr als, ich sag mal, der Generation, aus der ich komme, weil wir waren eine extrem statusorientierte, weil wir noch im Aufbau waren. Ja, da ist man noch statusorientiert. Und die junge Generation, die hat andere Werte. Ja, für die ist Besitz nicht mehr so wichtig, für die ist Sein wichtig, für die ist Leben wichtig, für die ist Miteinander wichtig. Und da kann man natürlich die digitale Welt mit der physischen Welt wunderbar verknüpfen. Also die jungen Menschen werden auch in beiden Welten leben, aber das ist die Welt für die jungen Menschen ist eins. Ja, wir, also ich sag mal ich, du nicht, aber ich, wir ältere Generation, wir gehen ins Internet, da gucken immer die jungen Leute ganz konsterniert, weil die haben das Gefühl, das ist eine Welt für die, das ist Mixed Reality, das sind keine 2 verschiedenen Dinge und kein Angehen, da reinzugehen, aber das ist ein ganz neues, ganz anderes, für mich extrem interessantes Mindset auch.
Ja, aber du lebst ja diese Welt auch und du hast ganz viel Energie, vielleicht dürfen wir ein bisschen persönlich zu dir auch Fragen stellen. Wo nimmst du diese Kraft her, über die vielen Jahre, wo du für eine gute Zukunft kämpfst? Wo kommt deine Kraft, wo kommt deine Motivation her?
Ich weiß es nicht, ich habe so einen ewigen Jungbrunnen in mir, das will einfach nicht aufhören zu sprudeln. Ja, weil ich sage immer, Ich habe jetzt eine gute Bekannte, die sagt, als ich dich kennengelernt habe, vor 15 Jahren hast du schon gesagt, das ist jetzt mein letztes Buch. Ich weiß nicht, das wievielte das war, ich habe jetzt insgesamt 18 geschrieben und immer habe ich gesagt, das ist jetzt mein letztes, ich bin ausgeschrieben, ich weiß gar nicht mehr, worüber ich noch schreiben könnte. Ja, und jetzt bin ich natürlich mit dem neuen Buch Zukunft meistern, bin ich natürlich weit in die Zukunft gegangen, auch in die Trends und habe mir wirklich überlegt, was sagt das zum Beispiel für Städteplanung. Ich habe ja sogar eins von deinen Wiener Beispielen mit reingenommen, ja, weil ich das eben sehr schön finde, weil also Planet bewohnbar machen heißt natürlich auch die Städte zu einem schönen Ort machen und die Städte sind im Moment nicht alle sehr schön. Wien ist sehr schön, jetzt mal als Beispiel, aber es gibt auch viele Städte, die sind nicht sehr schön und da ist eine Menge zu tun. Und es sprudelt in mir und ich habe Ideen und dadurch, dass ich eben auch auf Bühnen stehe, habe ich natürlich mit sehr, sehr vielen Unternehmen zu tun. Ja, wenn ich in der klassischen Beratung bin, da habe ich einen überschaubaren Kundenkreis, arbeite mit diesen Unternehmen oft Wochen, Monate, Jahre zusammen, bin immer in der gleichen Suppe, sage ich mal, ja, immer in der gleichen Branche und als Speaker der große Luxus, den ich da habe, ist, dass ich eben diese Einblicke haben kann in viele Branchen, in viele Situationen, sehr traditionelle, schon transformierte, sehr junge Unternehmen. Und daraus schöpfe ich natürlich auch. Das ist für mich ein energetischer Austausch, der auf der Bühne stattfindet. Ich bin auch nie erschöpft, interessanterweise, weil ich einfach auch so viel irgendwie zurückbekomme. Und ja, es sprudelt. Es hört nicht auf.
Das heißt, das gesprochene Wort ist dir ganz wichtig. Das ist auch sehr effektiv. Das Schreiben ist dir etwas, was dir gegeben ist. Aber in der heutigen Zeit muss man schon die Gretchenfrage immer stellen. Auch schreibst du deine Bücher noch selbst oder hast du KI schon dran?
Nein. Also jedes Wort fließt mir erstmal aus dem Kopf, dann über die Finger in die Tasten, jedes einzelne Wort. KI, also die jetzige KI, die wir haben, das ändert sich ja auch jetzt inzwischen sehr schnell, aber die jetzige generative KI, die wir haben, das ist ja ein Wiederkäuen von Bestehendem. Letztlich schön zusammengestellt. Ja, also ich habe ein paar Versuche gemacht am Anfang meines Buches. Was sagt denn KI dazu? Also da waren wir noch Anfang letzten Jahres, da ging das gerade los. Die ist ja alles noch ganz jung. So Januar, Februar letzten Jahres, da war die, wann ist die gekommen? Die ChatGPT, November, wenn ich mich recht erinnere.
November, ja.
November. Also es war alles noch ganz jung und alle experimentierten und waren baff erstaunt, was die da alles rausbringen und wie schön die das auch formuliert. Also sehr schön, sehr elegant. Auch irgendwie alles wunderschön zusammengeführt, zusammengefasst, vertieft, wenn man dann noch nachgepromptet hat. Aber es ist letztlich ein Wiedercoin, ja, weil die wird natürlich mit Vergangenheitsdaten gespeichert, kombiniert das immer mehr mit aktuellen Daten, aber es ist nichts, was neu ist für die Zukunft. Ja, und ich verstehe meine Bücher so, dass ich etwas schreibe, was neu ist, was nicht auch in anderen Büchern schon wieder gekäut worden ist. Und an der Stelle kann mir die KI heute nicht helfen. Also jedes Wort ist von mir, aus meinem Köpfchen.
Sehr cool. Eine letzte Frage von meiner Seite. Was wünschst du dir von der Zukunft, wenn du dir so eins herausgreifen kannst?
Wenn ich mir eins herausgreifen
kann. Wenn wir ins Gestalten gehen, vielleicht aus deinen Themenfeldern, wo sagst du, das wünsche ich mir am meisten, wenn wir sagen, wir hätten da einen Wunsch frei?
Ja.
Was wäre also, das für die,
ja,
Zukunft?
Ja, ich bin ein Draußenmensch. Ja, ich wünsche mir, dass die Natur wieder heil ist, heil wird. Ja, wenn wir heute nach draußen mit offenen Augen nach draußen gehen, also was sich da bereits verändert hat, schlimm verändert hat, gerade auch, ich gehe ja viel in Österreich wandern, auch in den Bergen schon schlimm verändert hat jetzt. Also ich wünsche mir, dass das alles zurückkommt, dass es wieder sehr schön wird, dass die Welt vor allen Dingen grüner und schöner, ein friedvoller, ich glaube, das ist der größte Wunsch, den wir haben können, und ein grünerer Ort wird, dass das Grün in die Städte kommt, in die Büros kommt, ganz massiv. Weil das Grün und die Natur, das macht uns gesund. Und wir haben jetzt eine erschöpfte Kultur und wir haben jetzt erschöpfte Menschen. Und wir müssen schauen, dass diese Menschen wieder gesund werden. Und ich glaube, da ist die Natur das beste Werkzeug dafür. Eine schöne, saubere, optisch ansprechende Natur. Ich glaube, das ist das, was uns Menschen am meisten hilft. Weil wir kommen.
Das ist ein schöner Wunsch.
Ja,
das ist ein schöner Wunsch, Anne. Und der Aufruf ist, falls ihr es, liebe Hörerinnen und Hörer, nicht schon getan habt, also Podcast ist ideal zum draußen hören, genau, und in der Natur sein. Perfekt. Und so kann man Informationen und Inspirationen bekommen. Heute haben wir ganz viel Inspiration, Unterstützung bekommen von Anne Schüller. Vielen lieben Dank. In den Shownotes ist der Link zu deiner Webseite und zu deinem Buch hinterlegt. Und wir arbeiten weiter an einer guten Zukunft. Vielen Dank für deine Zeit, für deine Arbeit, Anne.
Gerne. Tschüss.
Servus. Danke, tschüss.